nach der Einleitung von Bernardo in die Befreiungstheologie als eine Theologie der Praxis, möchte ich jetzt herausarbeiten, wie sich die radikale Philosophie zur Befreiungstheologie verhalten kann. Dabei geht es mir sowohl um die Herausforderung als auch um die Grenzen, die sich daraus ergeben. Zum einen geht es damit um die Übersetzung von wissenschaftlichen Wahrheiten in politische Projekte, die immer ein Moment der Ideologie des Ideologischen enthalten, also in das, was ich als Deliberation oder Orientierungsleistung begreife, und werde von da aus thematisieren, wie die Befreiungstheologie in einem bestimmten historischen Moment eine wirklich historische Aufgabe wahrgenommen hat. Auch noch die PT mit Lula und Rousseff ist als eine solche Fortsetzung und spezifische Aufnahme und Umsetzung der Befreiungstheologie zu begreifen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich dann auf die spezifischen Herausforderungen eingehen, die Befreiungstheologie für die radikale Philosophie darstellt. Zunächst einmal möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es nicht nur um die Befreiungstheologie in Lateinamerika geht, sondern auch um andere Formen, in denen sich ein radikales, gesellschaftskritisches und auf Einsichten marxistischer oder marxianischer Gesellschaftswissenschaft stützende Wissenschaft mit radikaler Mobilisierung für Befreiung verbunden hat, etwa in der südkoreanischen Minyong-Theologie, wie das hier angesprochen wird, in der indischen Dalit-Theologie, in der Black Theology in Südafrika und in den USA und durchaus auch in der feministischen Theologie. Und meine Frage ist, wie kann sich radikale Philosophie zu dieser Realität verhalten? Ich denke, wir haben es hier mit einer der großen Wellen von Befreiungsbewegungen zu tun, die sich eben nicht aus der Kontinuität der marxistischen oder marxianischen Theoriebildung und der marxistischen Organisierungsversuche ergab, sondern die diese in eigenständiger Weise mit Mobilisierung und Aktivierung im Volk oder in den Völkern verknüpft hat. Ich habe hier auf einige Literaturangaben zur Befreiungstheologie noch verwiesen. Also es ist in der Tat so, dass dieser Komplex gut erforscht und dargestellt ist und man sich auf ihn beziehen kann mit der Frage, was waren die Leistungen und was waren die Grenzen dieser Befreiungstheologie. Man muss ja rückblickend sagen, dass diese Phase des Aufbruchs der 60er, 70er bis in die 80er Jahre hinein letztlich nicht erfolgreich gewesen ist. Auch das Beispiel der PT. Man kann vielfältig diskutieren, die unterschiedlichen Ansätze von Venezuela bis Ecuador, die gegenwärtig noch akut sind, auch Kuba. Man kann überall dort aber konstatieren, dass der große Durchbruch zur Befreiung bisher nicht stattgefunden hat. Und alle diese Ansätze und Konzeptionen zu kämpfen haben mit dem Druck der bestehenden Herrschaftsverhältnisse, sie wieder einzuholen und einzuhegen. Im Einzelnen möchte ich jetzt einige Beispiele dann etwas näher diskutieren. Ernesto Cardenal als erster, man könnte hier auch Don Helder Camara nennen. Ich habe hier unter dem Titel Kirchenamt, Politik und Poesie einiges zusammengestellt und möchte einfach ein paar Aphorismen. Und die philosophische Form des Aphorismus ist ja nicht einfach erledigt, auch wenn sie in der akademischen Philosophie zurzeit keine Rolle spielt, näher kommentieren. Hier gehört zunächst einmal: Armut ist auch Wahrheit, während Reichtum alle Arten von Verkleidung bedeuten kann. Falschheit und Reichtum sind Synonyme. Hier wird also klar wahrheitspolitisch argumentiert und der Gegensatz von Reichtum und Armut, also der Gegensatz, der immer wieder in modernen Verhältnissen von den Kapitalverhältnissen produziert wird, als diskursiver, deliberativer Gegensatz begriffen, der dann in der Tat die Wahl zwischen Wahrheit und Falschheit im Sinne von wahren und falschen Leben impliziert. Zweitens, der Künstler ist immer vollkommen in die Gesellschaft integriert. Oder nicht in die Gesellschaft seiner Zeit, sondern in jede der Zukunft. Die Bloch'sche Dimension des noch nicht, der Antizipation, des real Möglichen, des nicht nur Ausgedachten, sondern Vorweggenommenen, nämlich der Befreiung, ist hier in anderer Weise gedacht. Drittes Zitat: Der Mensch ist eine Erfindung der Liebe und wurde geschaffen zum Lieben. Das kann man natürlich sagen, ist eine spezifische auf den Gedanken des Schöpfergottes, der hier ja im zweiten Teil des Satzes auch vorkommt, bezogene theologische Aussage. Aber man kann sie auch dieser theologischen Form durchaus entkleiden und noch einen Sinn darin finden, wenn man das als Konstitutionsprozesse begreift. Der Mensch als menschliches Subjekt ist durch Liebe konstituiert und in der Liebe, in der Solidarität, in dem gemeinsamen Leben erfüllt sich eine Möglichkeit, eine zentrale und große und wichtige Möglichkeit menschlicher Lebensführung. Viertes Zitat: Die ganze Schöpfung ist die Schönschrift Gottes und in seiner Schrift gibt es nicht ein sinnloses Zeichen. Das ist nun in der Tat, denke ich, fast unrettbar theologisch, weil hier so etwas wie eine Totalisierung des Sinns und auch eine Garantie von Sinn unterstellt wird, die wir, glaube ich, nicht einfach außerhalb theologischer Modelle unterstellen können. Fortsetzung der Vorlesung vom 5.12. Zu Leonardo Boff möchte ich speziell auf den Fall Boff eingehen, nämlich die Auseinandersetzung um seine Häresievorwürfe. Da finde ich jetzt nicht im Einzelnen wichtig, wie die Kurie auf ihn reagiert hat und was er dann für Kirchenstrafen erhielt, sondern zwei Punkte möchte ich hervorheben. Erstens geht es bei ihm nicht einfach um den Vorwurf, wie hier gesagt wird, eines Marxismus in christlicher Tarnung, sondern es geht durchaus um seine theologischen Positionen. Er hatte nämlich, wie hier gesagt wird, die wahre Kirche des Heiligen Geistes gegen die falschen Kircheninstitutionen mit ihren Machtansprüchen über die Gläubigen gestellt und damit in der Tat eine Perspektive der Befreiung innerhalb der Organisation des Glaubens postuliert. Und diese von ihm postulierte lebendige prozessuale Kirche der Armen in der Gestalt der Basisgemeinden, allein 100.000 in Brasilien, sieht er als das, Zitat, Sakrament des Heiligen Geistes, Zitat Ende, in seiner echten Gestalt, mit dem Zitat Charisma, Ende des Zitats, als Zitat Organisationsprinzip, Ende des Zitats. Und hier wird in der Tat deutlich, dass er aus einer Praxis der Befreiung heraus die deliberativen und orientierenden Gesichtspunkte artikuliert, die in der Tat als solche artikuliert werden müssen und die sich nicht auf eine wissenschaftliche Analyse reduzieren lassen. Das wird auch in seiner Verteidigung deutlich, die ich hier auf der zweiten Seite zum Fall Boff zitiere. Er habe zwar, erklärte Boff, Zitat, das Dogma als Schutz vor Häresie anerkannt, jedoch hat er dann anschließend betont, sei es der lebendige Heilige Geist selber, der die Kirche vor heretischer Erstarrung in zeitlosen Wahrheit schütze. Und die gesellschaftliche Funktion der Kirchenhierarchie wird von ihm weiterhin scharf kritisiert und der Vorwurf der religiösen Ausbeutung der Hoffnungen des armen Volkes vertreten. Und er weist zurück, das paternalistische Sakramentsverständnis von oben, Zitat, die Kirche der Reichen für die Armen verneint die Macht des Volkes, sich zu befreien. Und das ist, glaube ich, der zentrale Gedanke, dass aus der Praxis des Volkes in Gestalt der Gemeinden bzw. der Gemeinschaften tatsächlich überhaupt erst die lebendige, sich verändernde Kirche der Armen entstehen kann, die ihr Leben mit dem Volk teilt und Privilegien abbaut, wie das Zitat. Von hier aus komme ich jetzt dann endlich zu Enrique Dussel, der immer wieder in die Theologie der Befreiung eingeordnet wird, der aber ganz explizit und ausdrücklich eine Philosophie der Befreiung formuliert hat, die der radikalen Philosophie sehr, sehr nahe kommt. Auch hier übergehe ich jetzt erst einmal die Angaben zur Person und gehe auf die Konzeption der von Dussel explizit formulierten Philosophie der Befreiung ein. Erstmal ein Zitat. Alles im Licht des unterbrechenden Wortes des Volkes denken, des Armen, der kastierten Frau, der kulturell beherrschten Kinder und Jugendlichen, der durch die Konsumgesellschaft alleingelassenen alten Menschen, in unendlicher Verantwortlichkeit und vor dem Unendlichen. Das ist Philosophie der Befreiung. Hier kann man natürlich die Frage der unendlichen Verantwortlichkeit und vor dem Unendlichen problematisieren. Ich denke, es ist festzuhalten, dass die Verantwortlichkeit, die hier zu ergreifen ist, angesichts der Herrschaft und der Notwendigkeit der Befreiung, keine endliche, bestimmte, an irgendwelchen Grenzen endende ist, sondern alle Grenzen der Herrschaft überwinden muss und daraufhin angelegt ist. Ob das auch bedeutet, dass es diese Philosophie der Befreiung sich gewissermaßen vor dem Unendlichen, also vor Gott, formuliert, das bedürfte einer tieferen Debatte. Ich will hier nur hinweisen auf Spinozas Philosophie der Immanenz, der das Unendliche als in dem Endlichen enthalten begreift und damit jeden Gedanken auf einen jenseitigen Gott, der von der Natur unterschieden ist und sich der Welt der Menschen irgendwie entzieht oder entgegensetzt, von sich weist. Und ich denke, in dem Sinne kann man auch Enrique Dussels Unendliches tatsächlich als einen Gedanken erfassen, den auch radikale Philosophie als Philosophie der Befreiung denken muss. Die Referenztheorien und Quellen seines Denkens sind hier referiert. Paul Ricoeur, bei dem ich auch studiert habe, Edmund Husserl, Martin Heidegger. Hier fällt auf, wie wenig hier die unterschiedlichen Seiten im philosophischen Kampf, im philosophischen Ringen um Herrschaftsaffirmation und Herrschaftskritik differenziert werden. Ich will hier jetzt nicht in eine Hegel- und Levinas-Interpretation eingehen, aber es ist schon sehr deutlich, dass Levinas und Heidegger jedenfalls an entgegengesetzten Polen dieses Spektrums stehen und Hegel in seiner Felsenmelodie, wie Heine das genannt hat, Heinrich Heine, tatsächlich die Ambiguität, die Ambivalenz, die nach beiden Seiten Ausdeutbarkeit in klassischer Form verwirklicht zu haben scheint. In dem Sinne würde ich dann mit den Autoren, die ich hier zitiere, teilen, dass der philosophische Zugang, das wird hier auf Erkenntnistheorie verkürzt, in der Tat die Armen und ihre Praxis sind. Auch hier die sozusagen Festlegung auf Hermeneutik muss man so nicht mitvollziehen. Aber richtig ist, dass der Arme hier und jetzt Kriterium und Maßstab bestehender Strukturen und befreiender Praxis sowie auch ihre Reflexion ist und dass die Praxis immer vor dem Denken, vor der Artikulation, vor dem Begreifen liegt, ohne deswegen ein unerreichbares, unbegreifliches und letztlich irrationales zu sein. Auch wenn die Zuspitzung, die hier vorgenommen wird auf Orthopraxie, was dann eben die Orthodoxie vorbereitet, sicherlich in theologischer Perspektive nachvollziehbar ist, aber in einer Perspektive radikaler Philosophie, die sich von dieser theologischen Einhegung befreit hat, so nicht mehr vollzogen werden muss, wenn auch die Unterscheidung bleibt zwischen einer Praxis, die auf Befreiung hin angelegt ist, und einem Denken, das diese Befreiung durchdenkt und damit mit vorantreibt, gegenüber einer falschen Praxis, die auf die Reproduktion von Herrschaft zielt, der eigenen Herrschaft etwa, und das Denken versucht, auf die Rechtfertigungsfunktion dieses angestrebten Ziels zu reduzieren. Sicherlich ist wichtig für radikale Philosophie, dass radikale Philosophie in der Tat eines Bruchs bedarf, nicht nur epistemologischen, sondern auch praxeologischen Bruchs, durch den das philosophische Denken neu begründet werden muss, und zwar sowohl im Kontrast zur Philosophie der herrschenden Machtblöcke, die tief in die vorherrschenden Strukturen der Philosophie hineinreicht, die Denkstrukturen, die Unterwerfung legitimieren, sind in der Tat als solche bloßzustellen und zu kritisieren. Und zweitens, hier B, ist Authentizität, das heißt eigentliche Gültigkeit, immer wieder nur aus der Reflexion wirklicher geschichtlicher Befreiungsprozesse zu gewinnen, aus der Reflexion, aber auch in der Artikulation. Also nicht nur rückblickend, sondern auch im Prozess der Entwicklung der Praxis selber. Insofern gilt in viel radikalerem Sinn, als das hier erkennbar wird, dass Befreiungsprozesse derjenige Ort sind, an dem überhaupt Philosophie, praktische Philosophie, würde ich sagen, nicht nur Ethik, entsteht und sich artikuliert, an dem aber auch immer das Problem, die Versuchung, der Angriff der affirmativen Philosophie zu verorten ist. Und insofern würde ich dann auch sagen, Rückgriff auf Gesellschaftsanalyse ist ein grundlegendes Instrumentarium jeder Philosophie der Befreiung. Befreiungsphilosophie würde allerdings dann nicht selber nochmal die von der Sozialanalyse übernommenen Kategorien begründen, sondern artikulieren, was sie, die von den Gesellschaftswissenschaften, also mit Marx, Freud und andere anknüpfenden Gesellschaftswissenschaften, gegen die affirmativ gestrickten Sozialwissenschaften zu übernehmen ist und dieses auf seine Bedeutung hin zu durchdenken und dies zu artikulieren. Das ist etwas anders als die hier unterstellte Begründungsfunktion. Und deswegen würde ich auch die theologische Vereinnahmung zurückweisen, die hier die Autoren vornehmen. Die Impulse der Ethik Enrique Dussels als eine Ethik oder praktische Philosophie der Befreiung sind sicherlich mit christlicher Identität vereinbar und überlagern sich bei Enrique Dussel auch mit ihr. Aber die Vorstellung, dass die Philosophie der Befreiung nur zwischen Theologie und Sozialwissenschaften vermittelt, ist ebenso unzureichend wie die hier pauschal sozusagen zurückgewiesene Dependenztheorie. Die Vorstellungen, die hier als Gefahren artikuliert werden, die Idealisierung der Armen und eines extremen Anti-Eurozentrismus, scheinen mir auf einem sehr tiefgreifenden oder tiefliegenden Missverständnis zu beruhen. Es geht nicht darum, die Armen zu idealisieren, sondern es geht darum, die Erfahrung ihres Befreiungskampfes aufzunehmen. Und ebenso geht es nicht darum, einen, was immer das sein mag, extremen Anti-Eurozentrismus zu formulieren, sondern es geht darum, die Effekte des Eurozentrismus auf das philosophische Denken seit der frühen Neuzeit als solche zu erkennen und kritisch zu überwinden. Die hier angesprochene Kategorie der Exteriorität in der Tat enthält ein wichtiges Moment, nämlich das Moment, dass Befreiung nicht etwas ist, was am Ende eines Befreiungsprozesses steht, sondern was schon in jedem Moment der Kämpfe, der Aufnahme des Kampfes um Befreiung auch erfahren wird. Die Erfahrung von Freiheit als positive Möglichkeit des sich selbst Aktivierens und zwar gerade unter den konkreten Bedingungen von Herrschaftlichkeit und Herrschaft, gegen die gekämpft wird, ist in der Tat in jedem Moment bereits gemacht, indem der Kampf aufgenommen wird und entsprechend über ihn artikuliert nachgedacht wird. Damit komme ich jetzt zu einer nicht hinreichend bearbeiteten Problemkonstellation, wie mir sich das mir darstellt, nämlich der Krise der Linken als eine deren Ausdrucksformen ich auch die Phase, die lange Phase nach den 60er Jahren begreife, in dem die Befreiungstheologie, und ich meine, das ist ein zentrales Beispiel, ist hier die Revolution in Nicaragua, aber auch in der portugiesischen Revolution gab es da entsprechende Momente, tatsächlich zur Orientierung geworden ist, die einen vorübergehenden Ausweg aus der Krise der Linke Linken zu weisen schien, die inzwischen aber im Rückblick auch in ihren Grenzen erfahrbar wird. Dazu also jetzt ein paar Bemerkungen. Zunächst einmal, um die Krise der Linken zu beschreiben, denke ich, gibt es drei Stichworte, die ich nur kurz erläutern möchte. Das Stichwort der Nacht des 20. Jahrhunderts, also der Zeit, in der die Morgenröte des Befreiungs- und Emanzipationsversprechens der Moderne zu Ende war und in der Tat auch das Bild der Sonnenfinsternis ist dafür gefunden worden, einer tiefen Nacht weichen musste, etwa mit dem Ersten Weltkrieg und dann der darauf folgenden komplexen großen Krise, die dann bis in den Zweiten Weltkrieg hineinreichte, in der die Selbstzerstörung der menschlichen Zivilisation zur realen Möglichkeit wurde und Zerstörungsprozesse menschlicher Orientierung und Normen und Grundlagen auch sehr, sehr weit vorangetrieben worden sind. Ich erinnere nur an die Shoah und die von Herrn Gammen analysierte Realität der KZs. Und in der deswegen auch dann die Dialektik der Aufklärung entdeckt wurde. Das heißt, sowohl die Schranken und Borniertheiten der historischen Aufklärung als auch die Notwendigkeit, über diese Schranken und Grenzen hinauszugehen und diese Schranken und Grenzen zu durchbrechen und die Gefahren, die damit verbunden sind, insbesondere in der Gestalt des totalisierenden Durchbrechens der gemeinschaftlichen Normen der Menschlichkeit. Wie weit hier in diesem Zusammenhang auch die Wiederkehr der Religionen ein Thema sein muss, will ich nur ganz kurz ansprechen. Also zum einen kann man das in der Tat in den Befreiungstheologien in dieser Breite, wie ich sie oben angesprochen habe, besichtigen, dass hier, nachdem der sozusagen wissenschaftliche Anspruch der Befreiungsbewegung von Sozialdemokratie und Kommunismus sich blamiert zu haben schien in der Stalinisierung der Sowjetunion und im Scheitern sozialdemokratischer Transformationsprozesse, war jedenfalls dem Anschein nach die einzige Möglichkeit emanzipatorischen Denkens eine Wiederaufnahme der Menschheitsträume des noch nicht, des unabgegoltenen, der religiösen Traditionen. Ich denke allerdings, das muss man in der Perspektive von Ernst Bloch begreifen, dass hier dann in der Tat in diesen Religionen nicht einfach nur sozusagen per Leistung der Religion, sondern per Leistung der Unterdrückten und Kämpfenden ein Erbe der Befreiungskämpfe der Menschheit seit dem Beginn des Neolithikums wahrscheinlich aufgespeichert ist und aus ihnen auch in der Tat aktiviert werden kann, ohne dass das daraus folgen würde, dass das gewissermaßen per se und an sich religiös ist. Und in diesem Sinne würde ich dann auch zwei Beobachtungen hier notieren, die in eine solche Perspektive zu integrieren wären. Nämlich einerseits die sehr breite Krise des Marxismus, sowohl in seiner älteren sozialdemokratischen, also im Verhältnis von Reform und Revolution scheiternden Problem, als auch in seiner neueren kommunistischen, dann stalinistischen, trotzkistischen und maoistischen Gestalt thematisieren, die in der Tat, und das kann man, glaube ich, inzwischen sagen, nicht einfach dazu führt, dass dieser, ich sag mal, Parteimarxismus in erneuerter Gestalt entsteht, auch wenn die Frage der politischen Partei, die Frage der politischen Organisation, die Frage der Nutzung und Überwindung des Staates und seiner Möglichkeiten in den Staatsapparaten durchaus akut bleibt, dass also diese Fragen neu zu stellen sind und hier das marxische Denken und auch das marxianische und marxistische Denken durchaus eine wichtige Quelle von Gedanken und Vorstellungen und Kritiken ist, aber zu ergänzen ist durch feministische, durch dependenztheoretische, durch radikal-ökologische Einsichten. Und zweitens, die Radikalisierung der Volksreligion, wie wir sie in den Befreiungstheologien gesehen haben, bleibt doch, wie wir im Rückblick feststellen müssen, hochgradig ambivalent. Denn in der Volksreligion finden wir nicht nur dort, wo sich das Volk als Menge der vielen in konkreten Gemeinschaften, wenn man so sagen darf, organisiert und die gemeinsamen Bestrebungen auf Befreiung auf eine höhere Ebene hebt, finden wir andererseits eben auch die Religionspraktiken der Herrschaftsaffirmation und der Unterwerfung, wie sie den Evangelikalismus oder den Islamismus kennzeichnen. Und diese sind in den letzten 20, 30 Jahren sicherlich noch weiter verbreitet und noch mächtiger, als es die Theologien der Befreiung leider je gewesen sind. Damit komme ich jetzt zur radikalen Philosophie der Befreiung am Schluss meiner Überlegungen und will nochmal versuchen, einige Punkte zu differenzieren, der sie von den Theologien der Befreiung unterscheidet. Das ist zunächst einmal, dass radikale Philosophie der Befreiung von einer existenziellen Alternative ausgeht. Es gibt eben auch die Möglichkeit der Unterwerfung. Auch Unterwerfung ist eine rationale Wahl. Die Wahl der Befreiung ist eine begründete, aber keine zwingende Wahl. Und Befreiung und Kritik der konkreten Herrschaftsverhältnisse hängen engstens zusammen. Von da aus ist die Frage, ob es eine externe weitere Quelle, eine externe weitere Garantie geben muss, der Stoßseufzer von Oma Mäume, ach Gott, lass du den Kommunismus siegen, den Wolf Biermann formuliert hat, macht doch nur erkennbar und deutlich, dass eine bestimmte Form der historischen Befreiungskämpfe an ihre historischen Grenze und wahrscheinlich auch an ihr Ende gekommen ist, aber lässt nicht zwingend die religiöse Form an dessen Stelle treten. Und hier haben wir eben dann auch sowohl die Kapitalverhältnisse, die Geschlechterverhältnisse, die Staatsverhältnisse und die internationalen Hierarchien als moderne Herrschaftsverhältnisse zu begreifen und zu begreifen, wie sie alle zusammen die ökologische Krise und ökologische Zerstörungsprozesse herbeiführen und aufrechterhalten. In ihrer konkreten Durchdringung über Determination und dabei sich vollziehenden dynamischen Gewichtung. Und damit komme ich dann heute zum Schluss meiner kurzen Zusammenfassung. Danke.